Herzlich willkommen zum Wort der Woche der Lichtblickgemeinde. Worte, die dich begeistern und verändern. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt.
Ich stelle mich gleich noch kurz vor, aber mein Name ist Lukas Repert. Ich komme aus Wiesbaden, kam auch heute Morgen an und gehe heute wieder zurück nach Wiesbaden, weil ich habe eine ganz wunderbare Familie, drei kleine Jungs, Kinder und eine wunderbare Frau, die Lisa. Und ich freue mich immer, wenn ich die abends noch sehen kann, bevor die wieder schlafen. Die sind ganz tolle Leute, wir wohnen in Wiesbaden, haben aber auf dem Herzen, so Evangelisation zu machen in Deutschland und Europa. Und dafür brennt unser Herz. Und da ist Berlin, also ich bin Deutscher, ich komme aus Deutschland. Und wir waren viele Jahre Mission in anderen Ländern. Und jedes Mal, wenn wir hier gelandet sind, hat unser Herz von mir und meiner Frau so gebrannt, dass wir teilweise geweint haben im Flugzeug. Und gesagt haben, so, wir haben all diese krassen Sachen irgendwo anders gesehen, aber was ist mit Deutschland, was ist mit unserem eigenen Land? So, wer wird losgehen und hier das Evangelium predigen? Wer wird das machen? Und ich meine, da sind ganz viele, die wunderbare Arbeit machen, aber wir haben echt gespürt, wie Gott uns in dem Moment auch berufen hat und gesagt hat, ich will, dass ihr nach Deutschland geht und dass ihr Deutschland mit dem Evangelium erreicht. Und damit haben wir dann angefangen, Amen. Und wir haben dann in 2024 haben wir eine Evangelisation hier gemacht in Berlin. Die war auch wirklich cool. Ich bin da extrem dankbar. Da waren wir 14 Tage in der Stadt mit knapp 100 Evangelisten, sage ich mal, die von außen kamen. Plus dann täglich Leute aus der Gemeinde, wo wir 11 Tage lang jeden Tag Outreach in der Stadt gemacht haben. Von morgens bis abends Leute erreicht haben. Und dann haben wir 3 Tage Evangelisation gemacht, so mit einer großen Bühne in der Stadt. Und da war genial, was da passiert ist. Und das Gute ist mit diesem Modell, ist halt eben, dass egal, ob du in Marzahn wohnst oder in Charlottenburg, durch die 10 Tage vorher wird es Outreaches in jeder Nachbarschaft geben. Wird es Outreaches hier geben, direkt um den Lichtblick e.V. drumherum. Genauso wie es in Charlottenburg Outreaches geben wird und in all den anderen Stadtteilen auch. Und dann kommen wir alle gemeinsam zusammen, um Jesus zu preisen und ihm die Ehre zu geben und das Evangelium öffentlich zu verkündigen im Herzen der Stadt in Berlin-Mitte irgendwann. Und das ist dieses Jahr an Pfingsten. Amen. Und ich habe sogar, das habe ich dem Josef noch gar nicht erzählt. Ich habe sogar gute Neuigkeiten. Wir dachten alle immer, es wird 22, 23 und 24. Mai sein mit den Tagen mit der großen Bühne in der Stadt. Es wird 21., 22., 23. und 24. sein. Amen. Der Herr hat mich ermutigt, meinen Glauben ein bisschen zu stretchen und einen Tag dran zu hängen, vorne dran zu hängen. Und ich will euch einfach mal eine Geschichte zeigen von den Sachen, die, also ich sag mal, in Berlin in 24 haben wir gesehen, dass 833 Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und uns auch ihre Kontaktdaten gegeben haben und gesagt haben, ich will, dass mich eine lokale Gemeinde kontaktiert. Und natürlich sind davon nicht alle hängen geblieben in der Gemeinde, aber einige sind's. Und ich will euch einfach mal eine Geschichte davon zeigen, die wir ein bisschen aufgearbeitet haben. Und das ist die Geschichte von Martha, von einer Frau, wie es, glaube ich, so viele in Berlin gibt. Und das habe ich euch mitgebracht als Video. Da könnt ihr von der Martha direkt selber hören. Können wir kurz das Video abspielen?
Ich heiße Martha Klosowska, 54 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Polen. Seit 14 Jahren lebe ich hier in Deutschland. Ich bin Polin. Wie 95% von Polen bin ich katholisch erzogen. Ich bin getauft. Ich war bei Kommunion. Aber mein Glaube war mehr traditionell. Ich hatte sehr enge Beziehung mit meinem Vater. Und eigentlich, als er gestorben ist, obwohl ich schon 36 war, habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt. Dass ich jemanden nicht habe, mit dem ich über alles sprechen kann und meine Sorge irgendwie auf jemanden schieben kann. Durch meine ganze Lebensgeschichte bin ich nach Berlin gekommen zu der Familie, wo eine ältere Frau gelebt hat, die Pflege rund um die Uhr gebraucht hat. Sie war schon über 90, sie war dement. Durch die Pflege von ihr, durch das, dass ich bei ihr zu Hause gelebt habe, mit der Familie Kontakt habe, habe ich so eine Erfahrung gemacht, die mich zuerst noch neugierig gemacht hat. In der Familie waren zwei Töchter, eine ältere und eine jüngere. Und diese jüngere waren auch in so einer freien Kirchgemeinde. Wir haben zuerst darüber gesprochen, dann habe ich Wunsch geäußert, einmal zur Messe zu gehen. Ich bin immer öfters zu dieser Kirche gegangen. Wir haben immer öfter darüber gesprochen. Sie haben mir gesagt, eigentlich den Jesus und das Glaube so ein bisschen näher gebracht bis September 24. Die haben mir da empfohlen, da zu gehen, dass ich zum Brandenburger Tor gehen konnte. Da bin ich da gegangen. Und da habe ich mich gefühlt fast wie neugeboren. Sah ich eine Menge von Menschen, die zusammen singen, die zusammen beten. Leute, die zeigen, die sich nicht schämen und zeigen, wie sie den Gott lieben und ehren. Und da kamen auch die Zeugnisse von Leuten, die, so wie ich jetzt, eigene Geschichte erzählt haben auf der Bühne. Und dann habe ich verstanden, ich will das auch. Ich will das auch, ich will mein Leben wechseln und ich will jetzt den himmlischen Vater, mich in die Hand geben und mit ihm weiter zu gehen. Da war ein Moment, wo die Leute, die gespürt haben, sein Leben umwandeln zu wollen, sollten nach vorne kommen. Und ich bin nach vorne gekommen. Wir haben alle zusammen gebeten. Kann man so sagen, 10 Kilo leichter wurde, als mein ganzer Last von mir weggegangen ist. Und jetzt wusste ich, dass mein Weg viel leichter wäre, weil ich nicht alleine habe. Die Leute sind vom Real Life auf mich gekommen und haben sie mich zum Gottesdienst am nächsten Sonntag eingeladen. Da in diese Gemeinde so gefühlt, als ob ich die Leute jahrelang kenne, habe ich gesehen, dass mein Leben mit Jesus viel leichter ist. Ja, jetzt, dass ich wirklich an Gott glaube, dass wirklich Gott ist mein Vater, mein Freund, mein Alles. Für mich war das wirklich ein sehr wichtiger Moment, der kann ich sagen, mein Leben geändert hat.
Amen. Amen. Und wisst ihr, ich habe heute Morgen ein bisschen eine schwierige Zeit in mir selber, weil normalerweise bin ich ein sehr glücklicher, aufgeweckter, junger Mensch, der voller Leben, oder gar nicht mehr so jung, aber voller Leben so vorwärts geht. Und das war auch bis heute Morgen noch der Fall, bis ich gerade eben hier in, ich denke, wir sind Marzahn, richtig? Bis ich mit Marzahn reingefahren bin und ich musste noch kurz zur Bank gehen und ich habe die Menschen, ihre Gesichter gesehen. Und es war, Gott hat so sehr mein Herz gebrochen in dem Moment. Es kam so eine Schwere auf mich. Und Das habe ich nur ganz selten. Ich bin jetzt nicht so ein Evangelist, der sagt, du musst unbedingt immer ganz viel weinen, bevor du zu Leuten predigen kannst. Das glaube ich nicht unbedingt. Aber heute Morgen habe ich so wirklich eine Schwere auf mein Herz bekommen, die sich so echt gelagert hat mit der Frage, wer wird zu diesen Menschen gehen und zu ihnen predigen? Ich habe heute Morgen mich umgeguckt in den Straßen. Es waren Einzelne, es waren nicht die Massen, es war noch früh. Aber es waren Einzelne, die durch die Straßen gelaufen sind und alle hatten so leere, finstere Blicke. Sie waren so fokussiert. Ich habe so viele Totenköpfe auf den T-Shirts gesehen und da war kein Leben in den Leuten. Da war kein Leben. Du hast so richtig die Härte gesehen, in der sie leben. Und ich habe mich so richtig gefragt, wer wird hingehen zu diesen Menschen und ihnen predigen? Wer wird ihnen die gute Botschaft? Sie haben noch nie von Jesus gehört wahrscheinlich. Die allermeisten von ihnen. Wer wird hingehen und ihnen predigen? Wer wird ein Zeugnis sein? Von der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes, vom Eingreifen Gottes für ihr Leben. Wer wird das Evangelium bringen, die gute Botschaft? Und das war auch ein bisschen schwierig, weil ich dann meine ganze Predigt nochmal umschreiben musste. Deswegen habe ich hier gerade eben noch so ein bisschen gesessen, weil Gott mir so ein ganz anderes Wort aufs Herz gelegt hat. Deswegen hoffe ich, das kommt einigermaßen klar durch heute. Und ich verhaspel mich nicht, aber es war wirklich so, dass Gott mir neu eine Dringlichkeit und eine Gebrochenheit aufs Herz gelegt hat. Und ich bete und ich hoffe, dass es nicht nur in mir heute passiert, sondern dass jedes einzelne Herz heute wirklich so übermannt wird von Gott. Dass wenn wir hier rausgehen, die Menschen nicht länger in ihrer Verlorenheit, in ihrer Einsamkeit alleine lassen können. Sondern dass wir Initiative ergreifen, dass wir aktiv werden, dass wir, bringt sie hier mit in den Gottesdienst. Hier ist ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Bringt sie mit zu City of Light. Dafür machen wir diese Events, damit man irgendwie eine Gelegenheit hat, wenn man sagt, man traut sich nicht direkt, sie in die Kirche mitzubringen. Ist zwar nicht gut, aber egal. Dann bringen sie mit zu City of Light. Mach da was. Oder predige selber. Erzähl deine Geschichte mit Jesus. Wenn du willst, wir helfen dir dabei. Wir haben Trainings und so weiter. Aber werde aktiv. Greif ein. Das ist so mein, weiß nicht, das passiert gerade. Es ist ein bisschen live, was in meinem Herzen passiert. Eigentlich sollte man das nicht machen als Prediger. Aber ich mach's einfach, okay? Man soll so einiges nicht machen und ich mach's trotzdem. Ihr Lieben, und ich habe da was verstanden, was Paulus schreibt in Römer 1,14. Weil Paulus schreibt dort, und ich lese ganz kurz vor, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Und das macht ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, weil wenn du Paulus sein Leben kennst, früher war er ein Jude, ein Pharisäer, also einer der gelehrten Juden, und der ist dann irgendwann Christ geworden. Und jetzt ist aber so, dass er schreibt, ich bin aber ein Schuldner, jemand, der etwas schuldet gegenüber den Griechen und den Barbaren. Mit denen hatte der aber in seinem Leben nichts zu tun gehabt. Es sei denn, also wenn er schreiben wollen würde, würde es Sinn machen, wenn er schreiben würde, ich bin ein Schuldner gegenüber den Juden. Weil ich war früher ein führender Jude und jetzt habe ich mich aber zum Christentum bekehrt und jetzt schulde ich denen was, weil das waren ja eigentlich meine eigenen Leute und wir haben ja relativ starke Familienclans, deswegen schulde ich den Juden jetzt was. Das wird irgendwie Sinn ergeben. Aber es sagt er nicht. Was viel mehr Sinn ergeben würde, wäre, wenn er schreiben würde, ich bin ein Schuldner den Christen gegenüber. Weil bevor er selber Christ wurde, lag sein Job darin, Christen aufzusuchen, aufzuspüren, wie so ein Hund, die auswendig zu machen, sie gefangen zu nehmen, sie vor Gericht zu führen, Familien zu entzweien, dafür sorgen, dass Christen getötet wurden und so weiter. Das war seine Aufgabe. Das heißt, wenn er jemandem was geschuldet hat, dann mit Sicherheit den Christen. Aber das sagt er nicht. Er sagt, ich bin ein Schuldner den Griechen und den Barbaren sowie den Dummen und den Klugen gegenüber. Und jetzt habe ich mal was vorbereitet. Dafür brauche ich mal ganz kurz zwei Freiwillige. Wer ist heute hier und ist mutig und sagt, ich komme mal eine Sekunde nach vorne. Oder eine Minute. Yes, Joy, komm. Und noch einer. Du siehst mutig aus. Wie heißt du? Sven, Hammer, cool. Ihr Lieben, ihr müsst auch, also ihr dürft entspannt sein, es gibt jetzt keinen Bibelquiz. Das ist immer so die große Angst. Jeder denkt jetzt so, oh nein, dann fragt er mich Bibelstellen ab. Habe ich noch nie erlebt, aber es ist immer schön, dass die Leute das glauben. Ihr Lieben, guck mal, jetzt ist es nämlich so. Ihr habt eure Chance verpasst, weißt du? Es lohnt sich immer nach vorne zu kommen, wenn der Prediger sagt, kommt nach vorne. Paulus schreibt, ich bin ein Schuldner. Den Griechen und den Barbaren, sowie den Klugen und den Dummen. Weil Paulus hat in seinem Leben was verstanden. Er hat erkannt, dass das Evangelium, was ihm Rettung gebracht hat in sein Herz, ein Geschenk war, ein Geschenk von Gott. So wie diese 2x10 Euro ein Geschenk sind. Und zwar sind 10 Euro für dich, Joy. Ja, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk will man nicht zurück. Ein Geschenk hat keine Strings attached, sagt man im Englischen. Ein Geschenk ist frei von irgendwelchen Sachen. Sonst ist es kein Geschenk, sondern sonst ist es eine Dienstleistung, okay? Deswegen ist es ein Geschenk. Aber ich habe das Geschenk nicht nur für dich, sondern dasselbe Geschenk, was ich für dich habe, habe ich auch für Sven. Und jetzt ist es so, in dem Moment, wo sie das Geschenk für sich selbst empfangen hat, mit dem Auftrag, das gleiche Geschenk an Sven weiterzugeben, was passiert? Joy wird ein Schuldner Sven gegenüber, bis sie abgeliefert hat, was sie ihm abliefern soll, okay? Jetzt machen wir ganz kurz den Austausch. Amen. Jetzt hat Joy das abgeliefert, was sie eigentlich abliefern sollte und hat das getan. Und in dem Moment ist ihre Schuld gegenüber Sven losgeworden. Okay? Haben wir das ein bisschen verstanden? Ihr Lieben, ihr könnt euch wieder setzen. Das ist für euch, das ist ein Geschenk. Ist für euch. Ein Geschenk ist frei, okay? Aber solange, weißt du, Paulus wird in der Bibel der Apostel der Heiden genannt. Und er wusste, das Geschenk, was er für sich selbst empfangen hat, hat er empfangen, aber mit einem klaren Auftrag, es weiterzugeben. Und solange er diesen Auftrag nicht erfüllt, es weiterzugeben, es abzuliefern bei den Leuten, zu denen er berufen ist, ist er ein Schuldner ihnen gegenüber, bis er es getan hat. Und ich sage euch heute, ihr Lieben, weißt du, da sind Leute in deinem Leben, die werde ich wahrscheinlich niemals erreichen. Das sind Leute auf deiner Arbeit, in deiner Schule. Wenn ich in der Schule gehe und anfange zu predigen, bin ich schneller im Gefängnis, als man gucken kann in Deutschland, okay? Deswegen, da sind Leute in deinem Umfeld, in deinem Leben, auf deiner Arbeit, die ich niemals erreichen werde. Das sind Menschen in deiner Schule, die ich niemals erreichen werde. Das sind Menschen in deinem Familie- und Freundeskreis. Die werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht einmal treffen. Aber ich weiß, dass Gott dich strategisch platziert hat dort. In deiner Familie, in deiner Schule, auf deiner Arbeit. Mit einem Auftrag. Und wir sind Schuldner den Menschen gegenüber, die Gott uns anvertraut hat, bis wir abgeliefert haben, was wir abgeben sollen als Geschenk. Können wir dazu Amen sagen? Und ihr Lieben, ich lade euch wirklich ein, ich will jetzt kein, City of Light ist kein, es soll kein Werbeblock sein, es ist eine Gelegenheit, es ist eine Option, es ist eine Möglichkeit. Aber die Option besteht auch hier jeden Sonntag in der Gemeinde und in den anderen Gruppen, die ihr habt, okay? Das ist eine Chance, Menschen einzuladen in einen neutralen Raum, wo es halt eben einfach auf dem Tempelhofer Feld sein wird oder vorm Brandenburger Tor. Also wir werden wahrscheinlich Platz der Republik, also vorm Reichstag am Donnerstag sein, Freitag, Samstag Tempelhofer Feld, Sonntag Brandenburger Tor. Okay? Das sind einfach Gelegenheiten, Leute einzuladen in normale Settings, wo sie aber das Evangelium klar und deutlich hören werden, mit der Chance, ihr Leben Jesus zu geben. Deswegen, ich will mich auch echt ermutigen, weil das, was oft passiert, ist, wir selber ruhen uns darauf aus, dass wir wissen, wir sind gerettet. Deswegen ist der Name der Predigt eigentlich heute, bist du errettet oder bist du all in? Weil es ist ein deutlicher Unterschied. Hey, es ist gut, wir dürfen uns sicher sein, dass wir errettet sind, okay? Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wenn dein Vertrauen darauf gründet, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Sünden bezahlt hat, dann bist du dabei. Okay, dann brauchst du dich nicht länger zu fragen, bin ich dabei, bin ich nicht dabei. Wenn alles wegfällt in deinem Leben und nichts mehr übrig bleibt, außer der letzte Gedanke in deinem Herzen, und der ist, aber Jesus, du hast am Kreuz für mich bezahlt, dann bist du dabei. Da ist kein Zweifel mehr drin. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden, okay? Da dürfen wir uns sicher sein. Das heißt, deine Errettung ist keine Zweifelsgeschichte, ist kein Lotteriespiel oder sonst irgendwas, okay? sondern wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, ist dabei. Aber was du mit deiner Errettung tust, das ist deine Entscheidung. Wenn jetzt sagst du, ja, der Josef, der sagt ja, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann bin ich voll Kind Gottes, dann bin ich gesegnet mit allen himmlischen Segen. Das stimmt alles, das ist richtig. Aber was du damit machst, das ist in deiner Hand. Weißt du, wir sehen das in Matthäus 25, da spricht nämlich die Bibel davon, da spricht Jesus davon. Kurz bevor er weggeht, sagt er, da sind 10 Jungfrauen. Und da spricht er nicht von Christen und Nichtchristen, sondern das sind 10 Leute, die alle Jesus entgegengehen. Und die alle warten, dass der Bräutigam kommt. Und dann kommt der Tag, dass es passiert. Und dann laufen die los. Dann verspätet sich der Bräutigam auch ein bisschen. Und dann merken 5 von denen, ey, wir sind gar nicht richtig vorbereitet für das, was kommt. Und merken, wir haben nicht das, wir sind nicht vorbereitet. Und müssen nochmal los. In der Geschichte geht es da um Öl und Lampen und die haben nicht genug Öl für ihre Lampen und müssen nochmal los Öl kaufen gehen. Und als sie dann endlich zurückkommen, war es zu spät. War der Bräutigam schon da und alle anderen wurden eingeholt und die stehen draußen und gucken dumm ins Leere, sag ich mal. Das heißt, da spricht es nicht von Christen und Nichtchristen. Jesus spricht da nicht von Christen und Nichtchristen, sondern er spricht da von 10 Leuten, die unterwegs zu ihm sind. Und auf ihn warten. Und er spricht auch genau von dieser Zwischenzeit, in der wir gerade leben. Weißt du, Paulus hat damals im Neuen Testament schon geschrieben, so, Jesus kommt bald. Jesus bald ist ein bisschen anders als unser bald scheinbar, weil jetzt sind es 2000 Jahre, Amen. Aber ich bin dankbar, weil es gab mir noch die Gelegenheit, mein Leben Jesus zu geben. Und es gibt auch noch die Gelegenheit, für viele andere eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Aber wir sind in genau dieser Phase, von der Jesus spricht. Weil Jesus, wenn er die Geschichte erzählt in Matthäus 25, sagt er, aber die Ankunft des Bräutigams verspätet sich. Und genau das ist es, was es gerade ist. So, wir haben gedacht, es passiert morgen, ist nicht passiert. Es verspätet sich ein bisschen. Aber was passiert in der Zwischenzeit? Sind wir vorbereitet? Tun wir jetzt die richtigen Sachen? Leben wir unser Leben nach seinem Wort, nach seinem Willen, okay? Oder kümmern wir uns nur darum, dass wir irgendwie möglichst gut durchs Leben kommen und ruhen uns darauf auf, dass wir eigentlich ja im Himmel sein werden? Und was bedeutet es, all-in zu sein? Weißt du, all-in, das kommt, also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Bild, okay? Das kommt aber aus dem Pokern, aus dem Kartenspiel. Und du bekommst 2 Karten hingelegt und du sagst auf diese Karten, alles Geld, was ich noch habe, alles, was ich besitze, ich gehe all-in. Ich setze alles auf diese eine Hand. Aber es trifft es so gut, weil genau dasselbe bedeutet es, all-in zu sein mit Jesus. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, setze ich auf ihn, auf diese eine Karte, auf Jesus Christus. Ich gebe mein ganzes Leben für ihn. Ich lege alles hin und sage, Jesus, mach du, was du willst. Weißt du, all in zu sein bedeutet, ich ehre ihn, egal was kommt und egal, wer mich das versucht abzubringen, das zu tun. Ich tue, um was er mich bittet, egal, was ich dafür vermeintlich aufgeben muss. All-in zu sein bedeutet, alles daran zu setzen, seine Botschaft zu bekennen. Wisst ihr, es ist Teil davon, all-in zu sein mit Jesus, dass wir es nicht länger für uns behalten, sondern dass wir rausgehen. Und rausgehen meine ich nicht, rausgehen, es tut mir leid, das ist vielleicht das falsche Wort, aber das klingt immer so, wir gehen auf die Straße und müssen auf irgendwelchen Parkbänken stehen und irgendwas rumschreien. Das meine ich nicht. Mit rausgehen meine ich, ich gehe zu meinem Nachbarn, zu meinem Freund, zu meinem Arbeitskollegen, den ich jeden Tag treffe, wo ich sehe, ey, dem geht es wirklich nicht gut und sein Leben läuft echt ins Leere, ist jetzt zum zweiten Mal geschieden und hat ein kleines Alkoholproblem und was auch immer. Und erzähle ihm einfach von Jesus. So, weißt du, das meine ich damit, rauszugehen. Ja, das nur, damit wir uns richtig verstehen. Das gehört dazu, wenn wir all in sind. Und weißt du, wir machen uns so oft Sorgen. Und jetzt, ich mache jetzt einen kleinen Disclaimer, weil ich habe das gerade eben aufgeschrieben alles und das kann jetzt wirklich falsch rüberkommen. Als Christen sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, okay? Sünden sind keine Option. Wie gesagt, wenn wir eine Sache hassen dürfen und sollen, dann ist es die Sünde, okay? Nichts anderes. Aber wir machen uns so oft Sorgen und Gedanken, dass dann auch irgendwo so ein bisschen Sünde in unserem Leben ist. dass es uns komplett lähmt, irgendwas anderes zu machen. Wir machen uns so viel Sorgen, ob wir jetzt komplett endlich jede Sünde weg haben und jeden Zweifel aus unserem Leben raus haben, dass es uns komplett blockiert, irgendwas anderes zu machen. Und weißt du, das ist aber genau das, was Sünde im Endeffekt ist. Sünde ist ein Nervengift, was versucht, deinen ganzen Organismus zu lähmen. Und das Schlimmste, was du dem Teufel antun kannst, ist, dass du trotz, dass noch ein bisschen von diesem Nervengift in deinem Körper ist, du sagst, nee, ich lasse mich aber nicht länger lähmen. Ich trete trotzdem raus und werde trotzdem Licht sein und werde trotzdem einen Unterschied für Jesus machen. Weil das, was ich schon erlebt habe an Freiheit, das reicht, um meinem Freund, um meinem Nachbarn zu erzählen, hey, guck mal, das ist das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und das will er auch für dich tun und das wird er für dich tun. Sag Amen. Das ist wirklich wichtig. Wir lassen uns so oft lähmen. Und das Krasse ist, dass wir das, wenn wir Jesus letzte Worte angucken, das letzte, was er seinen Jüngern mitgibt, Matthäus 28, da sagt er nicht, um Himmels Willen, bitte Leute, sündigt nicht mehr. Und er sagt auch nicht, um Himmels Willen, Leute, bitte, zweifelt nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Bevor er seine letzten Worte sagt, in Matthäus 28, Vers, was ist das dann wahrscheinlich, 17, ich guck mal, ob ich es schnell aufgeschlagen kriege, Da steht sogar die Beschreibung der Gruppe da, dass da die Jünger waren, aber einige zweifelten noch. Steht da dran. Seine eigenen Leute, die ganze Zeit mit ihm unterwegs waren. Noch zwei Seiten. Eins, drei, vier. Noch drei, vier Seiten. Da haben wir es doch. Hier. Falsch, warte. Da. Hier sind wir. Noch drei Seiten. Zwei Seiten. Eine Seite. Da sind wir daheim. Da heißt es nämlich, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Das waren nicht zwei, das waren nicht drei, das waren nicht vier. Es waren einige, die noch Zweifel hatten von seinen engsten Leuten. Ist krass, gell? Und was sagt er? Er sagt nicht, Leute, hört auf zu sündigen, hört auf zu zweifeln. Kriegt jetzt endlich mal euer Leben auf die Reihe. Sondern er sagt was ganz anderes. Er erwähnt es nicht mal. Sondern das Letzte, was er seinen Jüngern sagt, ist, Jesus trat auf zu ihnen und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er stellt erstmal klar, weißt du, für das, was kommt, was ich als nächstes sagen werde, da geht es nicht um dich. Weil das Evangelium funktioniert nicht aufgrund von deinem perfekten Leben. Sondern das Evangelium funktioniert aufgrund von dem, was Jesus für uns getan hat. Weil er eine Kraft in diese Botschaft reingelegt hat. Weil er in Kontrolle ist. Weil er alle Macht hat, wie er selber sagt. Alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf der Erde. Und er sagt, aus dieser Situation raus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, und da kommt nochmal die Bestätigung, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist das, was Jesus sagt. Kannst dir sicher sein, wenn du raustrittst, diesen Auftrag zu leben, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Bis ans Ende der Welt und auch bis ans Ende der Zeit. Ich werde dich nicht kurz vor knapp verlassen. Ich werde dich nicht. Und ich habe das gerade erst wieder erlebt. Wir haben eigentlich nur noch zwei Monate bis City of Light hier in Dings. Und es war so krass, weil ich habe letzte Woche, ich bin ja immer so ein großer Träumer, großer Planer und bestelle erstmal alles und sage, das machen wir, das wird richtig gut. Und dann habe ich letzte Woche erstmal so einen Kassensturz gemacht und habe festgestellt, wir hatten auf dem Konto ungefähr 30.000 Euro. Und mussten noch 190.000 Euro an Rechnungen hatten wir. Also für Sachen, die halt eben an Ausgaben, die kommen. Und ich habe so da gesessen und habe gedacht, Alter, also das ist okay, wenn das bis, sage ich mal, weiß ich nicht, November ist oder sowas. Dann hat man noch gedanklich so die Option, das kann klappen. Aber dann habe ich auf den Kalender geguckt und habe gesehen, okay, wir brauchen das bis Mai. So, und das ist so krass. Ich habe dann wirklich in dem Moment, da triffst du eine Entscheidung. In dem Moment triffst du eine Entscheidung. In dem Moment, wo du das siehst, siehst du, ich kann jetzt gerade resignieren, aus Angst handeln, was man, oder was viele Leute als Vernunft bezeichnen würden wahrscheinlich, und sagen, das bestellen wir ab, das bestellen wir ab, das bestellen wir ab. Wir machen keinen vierten Tag, der uns ungefähr 30.000, 40.000 Euro mehr kostet, der Tag. So, sondern wir geben klein bei. Oder du entscheidest dich, vertraue ich Gott? Weil ich glaube nicht mal, dass ich alles, was ich tue, von Gott gehört habe. Es gibt die Leute, die sagen, alles, die kriegen morgens eben eine Liste von Gott, da steht genau drauf, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ich beneide die Leute, finde ich ja Hammer. Meistens sind aber Leute, die gar nicht so viel machen. Bei mir ist es so, dass ich das nicht alles von Gott auf einer Liste kriege morgens, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern dass es mir eher geht wie den Aposteln in der Apostelgeschichte, wo es heißt, sie fanden es eine gute Idee, sie hielten es für einen guten Eindruck. Mir geht es oft so, ich denke, es ist eine gute Idee, mal so eine große Evangelisation zu machen, okay? Aber was ich tue, ist, ich entscheide mich in dem Moment und ich sage, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, weil ich weiß, dein Wort sagt, dass du ein Belohner, Hebräer 11, 6, er ist ein Belohner, Belohner, nicht Bestrafer, nicht Eventueller, sondern ein Belohner derer, die ihn im Glauben suchen. Sag Amen. Und das gilt nicht für mich, das ist nicht mein Privatversprechen an Lukas Repert, sondern das gilt für jeden Einzelnen, der es liest und der es glaubt. So, und in diesen Momenten geht es darum, dass wir eine Entscheidung treffen. Deswegen, ihr Lieben, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, ich bin bei euch und er ist immer bei uns. Und er greift ein. Und dann diese Woche kamen jetzt 90.000 Euro an Spenden rein. So, also wir brauchen jetzt irgendwie nur noch so 80.000. Also, und das war, ich würde jetzt nicht sagen ganz aus dem Nichts, aber dass auf einmal tak, 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 sich da vier Leute gemeldet haben und gesagt haben, wir geben 50.000, wir geben 10.000, wir geben 30.000. Die anderen aus den USA geben 40.000. Und du denkst so, was ist hier los? Aber ich kann es dir an dem Moment verknüpfen. Ich kann es dir an dem Moment verknüpfen, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe keine Angst. Ich werde nicht nachgeben, sondern ich vertraue, dass das, was wir machen, für Gott ist und dass er seine Arbeit segnen wird, dass sein Wort stimmt, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde, und dass das Peanuts sind für Gott, dass das gar nichts ist für ihn, sondern dass eine errettete Seele, wenn es nur eine wäre, was ich nicht glaube, aber wenn es nur eine wäre, ist für ihn so viel mehr wert war, weil er unser Leben nicht erkauft hat mit Gold oder mit Silber, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus, was so viel mehr wert ist, als alles Gold, Silber, Euros, Krypto dieser Welt kombiniert. Das kostbare Blut Gottes hat uns erkauft. Hat uns erkauft. Deswegen ist Gott nichts zu schade, gar nichts zu schade, für einen Menschen Seele errettet zu sehen. Sag Amen. Und ihr Lieben, weißt du, ich habe es ja schon gesagt, wir machen uns so oft Sorgen über unsere Sünden und über unsere Zweifel noch. Aber ich mache mir mehr Sorgen in meinem Leben darüber, dass Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich verleugnen. Weil das ist ehrlich gesagt etwas, was wir so selten uns Sorgen drüber machen. Und ich habe ein bisschen gestrauchelt damit, das heute zu sagen, weil es geht mir wirklich nicht darum, irgendwie, ich will keinen negativen Druck aufbauen, du musst gar nichts, okay? Dein Glauben rettet dich, deswegen habe ich am Anfang gesagt, du bist dabei, alles ist gut, du musst gar nichts. Aber trotzdem spricht Jesus davon und Jesus sagt diese Worte. Und es gehört dazu, wenn wir all in sind mit Jesus, dass wir unser Leben für ihn hingeben und auch für sein Wort und seine Botschaft, okay? Können wir dazu Amen sagen? Amen. All in sein bedeutet, das Letzte, was er seinen Jüngern, all in sein bedeutet, hier, da, ich stehe zu ihm, egal welche Widerstände und, entschuldige das Wort, aber Shitstorms kommen, und ich mache meinen Mund auf der Arbeit, auf dem Elternabend, da, wo Ungerechtigkeit passiert, ich bekämpfe Ungerechtigkeit mit Barmherzigkeit. Ich habe letztens von einer Familie, von Freunden von uns gehört. Da war es so, dass so eine ganz große LGBTQ-Aktion in der Schule stattfinden sollte und so Transkünstler und alles kommen sollten in die Schulen und da alles vorhalten würden. Und da gab es schon den Elternabend, wo das alles erklärt wurde, wie das aussehen wird und so weiter. Und alle saßen da ruhig und haben sich das angehört. Und dann eine Familie, Christen, haben dann irgendwann gesagt, die haben nicht rebelliert, die sind nicht aufgestanden und haben rumgeschrien, aber irgendwann haben die halt ihre Hand gehoben und gesagt, wir finden das gar nicht gut. Wir wollen das eigentlich gar nicht haben für unsere Kinder. In dem Moment sind 13 weitere Eltern in diesem Raum aufgestanden und haben gesagt, also wir wollen es auch nicht. Wir finden es eigentlich auch nicht gut. Und der Tag wurde abgesagt, weil einer angefangen hat aufzustehen für Gerechtigkeit und für die Sachen, die richtig sind in den Augen Gottes. Und das ist, dass wir unsere Kinder behüten. Und deswegen, ich sag euch, all in sein bedeutet in diesem Moment, und ich sag, ich kenne die Leute, das hat ihnen in dem Moment auch alles gekostet. Der war auch, hat auch gesagt, jetzt bin ich hier der Depp, der hier aufstehen muss. So. Oder der hier was sagt und alle anderen denken wahrscheinlich, was sind das für Spinner? So. Und in dem Moment, wo es passiert ist, kamen 13 andere, die keine Christen waren, die aber auch gesagt haben, so, also wir finden es eigentlich auch nicht so gut. Und wir würden es eigentlich auch gerne ungern haben. Und das ganze Ding ist zum Fallen gekommen, ohne dass da einer rumgeschrien hat oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil einer seinen Mund aufgemacht hat. Deswegen all in zu sein heißt, dass wir für ihn stehen, egal was für Widerstände kommen. Und all in zu sein bedeutet auch, dass wir keine anderen Götter anbeten. Und damit meine ich nicht nur an Halloween, sondern damit meine ich den Mammon, das Geld, das liebe Geld, was wir so oft, hoppala, guck mal hier, wunderbar, wir sind genau in der Zeit. Ich war eh schon fast fertig. Ein Traum. Weißt du, so oft, ich habe mich jetzt mit ein paar Pastoren unterhalten und ich habe aufgehört, dieses ganze Blabla und Smalltalk und was auch immer. Ich habe einfach angefangen, Fragen zu stellen. Ich habe gesagt, wie viele Leute zahlen bei dir den Zehnten in der Gemeinde? Und die Pastoren sagen, große Gemeinde, 600-Mann-Gemeinde. Da habe ich zum ersten Mal das gefragt und das ist mir so, buff, seitdem hat das, ich habe immer bestätigt. 600-Mann-Gemeinde. Sagt er, bei uns zahlen circa 17%. 17%. Und wir reden nicht von irgendwelchen Leuten, die zum ersten Mal kommen, sondern wir reden von den Mitgliedern, von Leuten, die gesagt haben, wir sind voll dabei und wir lieben Jesus, zahlen 17% ihren Zehnten. Und das hat mich schockiert. Dann habe ich ein paar mehr Pastoren gefragt. Und die Quote liegt immer irgendwo da. 17-30% ist so das, was ich höre in Gemeinden von den Leuten, von den Mitgliedern, nicht von Fremden, sondern von Mitgliedern, die ihren Zehnten zahlen. Und das hat mich schockiert, weil ehrlich gesagt, weißt du, das ist eine ganz schlimme Zahl. Und zwar nicht wegen dem Geld, sondern wenn du in China dein Leben Jesus gibst, dann ist das ein Todesurteil. Dann bedeutet das, dass du dein Social Score geht runter, du darfst nicht mehr mit der Bahn fahren, deine ganzen Kontakte für deine Familie, für jeden, der mit dir im Kontakt ist, der Social Score geht runter. Die Leute sind schon richtig gewertet, alle gerankt. So, ja? Und die Bahn geht da für die Christen einfach nicht mehr auf. Das ist alles nur noch Kamera, Gesichtserkennung. Und wenn du mit der Bahn fahren willst als Christ, kommst du da an und da gehst du in so eine Schleuse rein, wie beim Flughafen, macht der rot, düt. Und mit der Bahn, also mit so einer Kamera kannst du auch nicht mehr diskutieren. Der sagt rot und du gehst wieder zurück. Du darfst nicht mehr mit der Bahn fahren, weil du Christ bist. Wenn du, und deswegen die Christen da, die haben erzählt, wenn die sich treffen und so weiter, ja, wir laufen immer. Ich sage, warum lauft ihr immer? Weil über Strecken, Kilometer. Ja, wir dürfen keinen Bus und Bahn fahren. Deswegen laufen wir. Aber wenn wir laufen, dann singen wir. Das ist immer ganz gut, da können wir Gott anbeten. Ich sage, Amen, Amen. Wenn du in China dein Leben Jesus gibst, dann ist das ein Todesurteil. Dann weißt du, du stirbst dir selbst in dem Moment. Und es kann auch sehr gut sein, dass du einfach wirklich stirbst, dass du abgeholt wirst und keiner weiß, wo du bist, keiner weiß, wo du hinkommst, sondern dass du von Gefängnis zu Gefängnis gebracht wirst und verschwindest einfach im System. Es kostet dich alles. Wenn wir hier in Deutschland unser Leben Jesus geben, es kostet uns gar nichts. Jeder kann hier auf der Straße mit Jesus beten. Wir können noch öffentlich, auch wenn es schwieriger wird und die Stadt natürlich sagt, wollen wir nicht und es ist ganz doof, was ihr macht, aber wir schaffen es trotzdem noch in Berlin, Bühne aufzubauen, das Evangelium klar zu predigen, Altarruf zu machen und so weiter. Und ich komme dafür nicht ins Gefängnis, ich werde dafür nicht festgenommen. Ganz im Gegenteil. So, ja. Ich werde Leute sehen das und sagen, du bist ein toller Typ. So. Das Erste, was uns etwas kostet, wo wir spürbar etwas weniger haben, wenn wir Ja sagen zu Jesus, sind unsere Finanzen bei den allermeisten. Da ist es das erste Mal, dass wir spüren, dass sichtbar etwas weniger ist. Und das Erste, was uns in unserem Glauben etwas kostet, sind wir nicht bereit zu tun. Und ich sage dir, den Zehnten, den zahlst du nicht an eine Kirche. Den gibst du nicht an einen Pastor oder an ein Gebäude. Das ist komplettes Falschdenken. Das ist nicht, was du tust. Der Zehnte ist ein Vertrauensbeweis von dir selber an Gott, dass du weißt, meine Versorgung kommt nicht aus dem, was ich habe und was ich schaffe, irgendwie auf die Seite zu legen, sondern ich weiß, dass was ich habe, ist von ihm. Und deswegen sende ich ihm ein Zeichen und weiß, dass was ich habe, ist nicht das, was mich versorgen wird, sondern dass du mein Versorger bist und du meine Kraft bist und du meine Quelle bist und du der bist, der für mich durchkommt und eingreifen wird in jeder Lage meines Lebens, egal wie sich die Welt morgen entwickelt, egal ob der dritte Weltkrieg ausbricht oder nicht ausbricht, egal wie es weitergeht. Jesus ist unser Versorger und er wird es auch bleiben und er wird eingreifen in unser Leben. Und was der Zehnte ist, ist die Bestätigung dessen, dass wir es glauben und sagen, Jesus, ich vertraue dir wirklich. Deswegen weiß ich, dass das, was ich in meinem Konto habe, nicht meine Rettung ist, sondern ich vertraue dir und ich vertraue dir auch morgen und deswegen gebe ich 10% von dem, was ich habe, weg. Und es ist egal für was. Ich gebe es in die Gemeinde rein und stelle mich nicht hinten dran und sage, aber Pastor, du musst das damit machen. Das ist komplette Fehlinterpretation des Zehnten. Sondern der Zehnte ist ein Vertrauensbeweis von dir an Gott. Basta. Und dann wiederum, was damit passiert, ist nicht dein Bier und auch nicht mein Bier. Ich gebe immer weg und sage, mach damit, was du willst. Einfach aus dem simplen Grund, weil es dann wieder auf die andere Person ankommt. Und es eine Geschichte mit Gott und ihm ist. Und nicht Gott und dir und ihm. Sondern genau so läuft es halt immer weiter. Amen. Und der Zehnte, es gibt immer wieder Leute, die ich dann treffe, die sagen, ja, aber weißt du, der Zehnte, das ist altes Testament, das muss ich nicht machen. Ich sage, der Zehnte war nie über das Gesetz eingeführt. Weil die Leute kommen dann und sagen, das Gesetz ist aufgelöst, das muss ich nicht machen. Totaler Quatsch. Nur um das mal reinzuwerfen. Der Zehnte wurde niemals über das Gesetz eingeführt. Der Zehnte hat Abraham eingeführt, als er Melchisedek getroffen hat. Das ist weit bevor es ein Gesetz gab. Weit, weit davor. Hunderte von Jahren davor. Und Melchisedek, da kannst du mal den Hebräerbrief lesen, das ist, da spricht er in drei Kapiteln in Folge drüber, dass Melchisedek ein Bild auf Jesus ist. Als König und Priester von der Stadt Salem. Salem bedeutet, kommt von Shalom, das habt ihr vielleicht schon gehört, Friede. Der Friedefürst. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Als König und Priester von Salem wurde er eingesetzt. Und er kam, um Abraham zu segnen nach dem Kampf. Und was hat Abraham gemacht? Aus Dankbarkeit steht in der Bibel, dass Melchisedek kam, uns zu segnen. Und nicht nur ihn zu segnen, Melchisedek kam und hat Brot und Wein gebracht. Abendmahl, schon mal gehört. Er hat ein Bild auf Jesus mehr als nur gegeben. Und in dem Moment sagt Abraham aus Dankbarkeit, ich gebe dir 10% von allem dem, was ich hier gewonnen habe. Das heißt, der Zehnte war niemals ein Gesetzesding. Der Zehnte war von vornherein ein Akt der Dankbarkeit und des Glaubens an Gott. Du bist mein Versorger. Du hast mich gesegnet. Du hast mir geholfen. Ich weiß, du wirst es auch morgen wieder tun. Amen. Und es geht auch nicht darum, in Vollzeitdienst zu gehen. Wie viel Zeit haben wir? Josef, bis wann ungefähr? 18 Uhr. Halb? 10 Minuten noch. Okay, Amen, das ist gut. Weil es geht wirklich nicht darum, in Vollzeitdienst zu gehen. Und ich liebe die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abednego. Weil, ich weiß nicht, ob du die drei kennst, aber das waren keine Pastoren. Das waren keine Prediger, sondern das waren Menschen, die in der Politik eingesetzt waren in Positionen. Das waren normale Arbeiter, sage ich mal in dem Sinne, klar, in höheren Positionen, aber es waren Menschen, die nicht irgendwie im Vollzeitdienst, weil wir denken so oft an Vollzeitdienst. All-in heißt Vollzeitdienst. All-in hat gar nichts mit Vollzeitdienst zu tun. Ich kenne Leute, die sind im Vollzeitdienst, die sind nicht All-in, okay? Das sind immer die Bedenkenträger, das sind die ganz schwierigen. Deswegen, also, All-in und Vollzeitdienst sind zwei verschiedene Sachen. Und ich liebe die Geschichte von den drei, die in Daniel 3, 11 bis 12 steht. Da steht es nämlich, dass der König, der Nebukadnezar, hatte ein Gesetz erlassen, weil er eine große Statue gebaut hat. Und wenn da so Musik gespielt hat an dem Tag, mussten sich alle niederknien vor dieser Statue und sie anbeten. Da gab es aber drei Leute, die haben das nicht gemacht, weil sie an den Gott Israels geglaubt haben. Und dann gab es aber andere, die neidisch auf sie waren und die haben die dann verpfiffen. Und da war es dann so in Daniel 3, 11 bis 12, nun sind da jüdische Männer, die über die Verwaltung der Provinzen Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Und der König, der sagt, was, wirklich, das sind nur drei gute Leute, lässt sie kommen und gibt ihnen nochmal die Chance und sagt, ihr Lieben, wisst ihr was, das ist das Bild. Ich habe gehört, ihr betet das nicht an, wenn die Musik kommt, was passiert hier? Und er sagt, ihr habt jetzt nochmal die Chance anzubeten. Aber dann, und ich liebe jetzt die Stelle, die kommt, weil die ist so männlich, die ist so intensiv. Als er das sagt, ihr habt jetzt nochmal die Chance, antworten die drei und sagen, Schadrach, Meshach und Abednego antworten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch dein goldenes Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Sie haben ein klares Statement gemacht. Sie haben gesagt, weißt du, Gott kann uns retten und kann uns auch nicht retten. Sie waren mit beiden okay. Aber sie haben gesagt, eine Sache ist klar. Wir werden keinen anderen Gott anbieten. Und egal wie hoch unsere Position ist, egal wie toll unsere Sachen sind, die wir gerade haben, wir werden nicht klein beigeben. Und der König rastet aus und die Strafe dafür war, wenn du nicht anbetest, dann wirst du lebendig verbrannt. So in einem Feuerofen. Und das muss ich jetzt mal vor Augen führen. Ich meine, wir kennen immer das Ende der Geschichte bei den meisten Stories. Man ist dann so, ja, cool, ja. Aber für die Jungs war das gerade eine Realität. Die wussten, wenn ich jetzt Nein sage, dann werde ich gleich lebendig verbrannt. So, und die haben den Ofen schon gesehen, die haben alles da schon gesehen. Die wussten auch, das wird durchgezogen. Und in dem Moment rastet der König aus und sagt, okay, ihr werdet jetzt lebendig verbrannt. Und sie wurden gefesselt, wurden genommen und sind hingegangen und wurden in den Ofen reingeschmissen. Und der Ofen war so heiß, dass die Leute, die sie reingeschmissen haben, gestorben sind auf dem Weg dorthin, weil sie es nicht ausgehalten haben. Und dann passiert es aber, während sie, die drei Männer in diesem Feuerofen liegen, passiert das Wunder, greift Gott ein. Und das lesen wir in 24, 25. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer, frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Jesus kam zu den drei ins Feuer, hat sie bewahrt und hat sie gerettet. Und sie sind nicht verbrannt, sondern einer, der aussah wie der Sohn eines Gottes, kam ins Feuer und hat sie gerettet. Und wisst ihr, ihr Lieben, das bedeutet es, und das ist auch der Grund, warum es sich lohnt, all in zu sein. Wer auf die Welt setzt, wird von ihr verbrannt. Aber wer auf Jesus setzt, der wird von ihm gerettet. Sag Amen. Du wirst erleben, das, was du nie geträumt hast. Gott sitzt nicht mit Sitzern, hat Bonke immer gesagt. Reinhard Bonke hat immer gesagt, Gott sitzt nicht mit Sitzern, sondern er geht mit Gehern. Sag Amen. Wenn du Wagnisse eingehst, für ihn wird er seinen Namen nicht kraftlos aussehen lassen. Und die Folgen sind immer, wenn du was für Gott tust, im guten Vertrauen auf Gott, wie ich es gerade eben beschrieben habe, wie ich es in meinem eigenen Leben oft mache, ich sag dir, Gott wird dich nicht im Stich lassen, sondern Gott wird, wie bei Schadrach, Meshach und Abednego, dafür sorgen, dass dasselbe passiert, was bei ihnen passiert ist. Weil die erste Reaktion darauf war, dass der König in der Bibel dann gesagt hat, ey, alle müssen diesen Gott anbeten. Und wer irgendwas gegen diesen Gott sagt, der wird auch verbrannt. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Sache war, aber zumindest der Name Gottes wurde geehrt, okay? Und was dann darüber hinaus passiert ist, die drei, heißt es in der Bibel, die waren ja schon ganz oben, aber ihr Name wurde im ganzen Land bekannt gemacht. Und ich sagte, wenn du auf Gott baust, all in gehst für ihn, kannst du mir vertrauen. Er wird dich nicht im Stich lassen, sondern es wird zum ersten Mal passieren, dass sein Name wird verherrlicht werden. Er wird nicht zulassen, dass sein Name in den Dreck gezogen wird und dass Leute, die auf ihn vertrauen, nachher dumm dastehen. Sondern sein Name wird verherrlicht werden und du wirst geschützt aus dem Feuer rauskommen. Du wirst erleben, dass es wert war, das alles mitzumachen, weil er dich nutzen kann. Und weil er selbst mit jemandem wie dir unterwegs sein wird. Gott wird sich zu dir stellen und der Welt beweisen, dass er selbst einen niemand wie dich und mich nutzen kann. Weil genau das war ich, also ich bin immer noch niemand, aber ich hatte nicht viele Fähigkeiten. Ich habe letztes Mal meine Geschichte erzählt, ich hatte nicht eine gute Ausgangssituation im Leben. Es war ganz viel schiefgelaufen bei mir. Und trotzdem hat Gott bewiesen und gezeigt, ich kann jeden nutzen. Egal wie kaputt, egal wie verloren, egal wie weit weg von mir irgendwann mal gewesen, ich kann ihn gebrauchen. Und du wirst erleben, dass du Zeichen und Wunder siehst. Du wirst erleben, dass gewisse Dinge nur passieren, in dem Moment, wo du alle hingehst. Und ich will ganz kurz die Geschichte meiner Frau erzählen, weil meine Frau war mal CFS, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war 2016, also lange vor, bevor es Corona gab, aber heute wird das als Long-Covid diagnostiziert. Du kannst einfach nicht mehr aufstehen, du liegst komplett flach, dein Körper ist Moos quasi und du kannst nicht aufstehen. Und meine Frau hatte das, als sie 18 war oder so. Und die haben ihr auch schon eine lebenslange Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gegeben. Und da hat meine Frau immer nur daheim gelegen und irgendwann hat sie aber gesagt, im Gebet mit Gott, hat Gott sie gefragt, was würdest du denn gerne machen? Und sie hat gesagt, ich würde gerne predigen. Da hat er gesagt, naja, guck mal. Da hat sie eine Bibelschule gefunden, war immer noch krank. Ist aber dann zu so 3 Probetagen gegangen auf dieser Bibelschule. Und hat sich da hingelegt, in den Unterrichtssaal, also hinten gelegen, weil sie nicht sitzen konnte, weil sie hat sie ja gelegen und hat sie in 3 Tage da diese Probetage mitgemacht. Und hat im Gebet so zu Gott gesagt, Gott, ich würde so gerne dahin. Ich würde so gerne Predigerin werden, Pastorin werden, wie auch immer. Und da hat Gott gesagt, es ist deine Entscheidung. Und dann hat sie zu ihm gesagt, aber da musst du mich heilen, Gott. Ich will ja für dich alles machen, aber du musst mich heilen. Und dann an dem Tag, wo sie dann für sich den Frieden gefunden hat, das zu machen und den Vertrag unterschrieben hat, ab dem nächsten Tag war sie komplett geheilt. Und hat nicht mehr, und das ist jetzt ein Jahrzehnt her oder noch länger, über ein Jahrzehnt, 12 Jahre her, und hat nicht mehr das gehabt. Hat keinen Long-Covid mehr gehabt, keinen CFS mehr gehabt, gar nichts. Sondern Gott hat sie komplett geheilt an diesem Tag. Wenn du im Feuer stehst, er kommt zu dir. Wenn du sagst, ich gehe all in, dann greift er in allen Bereichen ein. In deinen Finanzen, in deinem Leben, in deiner Gesundheit. Er greift in allen Bereichen ein. Sag Amen. Er wird alles machen. Ich meine, es gibt so viele Beispiele. So ein Derek Prince da aus Singapur, der konnte nicht reden, der war ein Stotterer. Ein Stotterer. Der hat so richtig gestottert als Kind. Oder als Jugendlicher auch. Als Gott ihn berufen hat, Prediger zu werden, ging Stottern weg. Und so weiter. Heute einer der größten Pastoren der Welt und so. Also, wenn du all-in gehst mit Jesus, wird er zu dir kommen. Und jetzt will ich alle mal ganz kurz beten, aufzustehen, weil wir sind am Ende der Predigt angekommen. Aber ich sag dir, ich weiß nicht, ob du schon immer hier in die Gemeinde gehst oder ob du heute zum ersten Mal hier bist. Weißt du, von das, was ich gerade eben erzählt habe, das hat eine Bedingung. All das, was ich gesagt habe, das hat eine einzige Bedingung. Es gilt für jeden, aber es hat eine Bedingung. Und zwar, dass wir Kinder Gottes werden. Weil das hier gilt nur für Kinder. Dass er mit dir im Feuer steht, das gilt für Kinder. Und was trennt dich aktuell davon noch, ein Kind Gottes zu sein? Wenn du noch nicht entschieden hast, dein ganzes Leben auf ihn zu bauen und ihm zu vertrauen. Denn da ist was in deinem Leben, das trennt dich von ihm. Das nennt sich Sünde. Sünde, das sind so Dinge wie Lügen, Klauen, Stehlen, Betrügen. All die Sachen, die jetzt, deine Mama dir als Kind gesagt hat, mach sie nicht, fallen so in Kategorie 1. Aber dann halt eben auch Hartherzigkeit. Kein Mitgefühl miteinander zu haben. Unseren Nächsten nicht zu lieben wie uns selbst. Das trennt von Gott, weil es ist so sehr gegen das Herz Gottes. Aber Gott wollte diese Trennung nie. Weil er dich von ganzem Herzen liebt. Mach ruhig leiser, leiser, leiser. Weil er dich von ganzem Herzen liebt. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, dass er mit weit offenen Armen am Kreuz für dich gestorben ist. Als Einladung für jeden Menschen zu ihm zu kommen. Deswegen hat er sein Blut vergossen, weil nur das Blut von Jesus die Kraft hat, reinzuwaschen von jeder Schuld. Weißt du, diese Sünden, diese Sachen, die wir getan haben, du kannst es selber sehen, sie fordern einen Preis. Es wäre schlimm, wenn Ungerechtigkeit nicht gestraft würde. Dann wäre es kein gerechter Gott. Das wäre ganz schlimm. Deswegen kannst du auch sicher sein, bei all der Ungerechtigkeit, die in der Welt die es gerade gibt, und du dich wunderst, warum greift Gott nicht ein, wenn es Gott wirklich gibt, bla bla bla. Keine Angst. Es wird ein Gericht kommen, auf das laufen wir alle zu. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, egal ob Christ oder nicht Christ. Und Gott wird jede Ungerechtigkeit strafen. Aber da ist eine Zeit der Gnade, die er Gnade schenkt. Für jeden Menschen, egal wie schlimm. Egal wie ein großer Herrscher, egal wie was für ein schlimmer Kriegsverbrecher. Da ist Gnade. Bei Gott ist Gnade, egal wie schlimm dein Leben war, bei Gott ist Gnade. Gnade für dich. Und das Unrecht, was wir getan haben, das einen Preis fordert, das hat er bezahlt für uns durch sein Blut. Das hat er bezahlt durch sein Blut. Aber er hat nicht nur da geblutet, sondern er ist an diesem Kreuz ganz gestorben. Für dich und für mich, damit sich das Alte Testament erfüllt. Mein Testament erfüllt sich nur, wenn der es geschrieben hat, auch stirbt. Damit es erfüllt und wir heute in einem neuen Testament leben dürfen. Ein Bund der Gnade, der Vergebung, der Wiederherstellung, der Annahme. Das gab es früher nicht. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus ist auferstanden. Sag Amen. Und Jesus lebt heute. Und wir werden leben, weil er lebt. Und seine Auferstehung war das Siegel Gottes. Er ist wirklich der, der er vorgegeben hat zu sein. Und es gibt nur einen Weg, wie wir Anteil an dem bekommen können, was er für uns getan hat. Du kannst ihn nicht erkaufen, du kannst ihn nicht erarbeiten, du kannst ihn nicht mit genug Gottesdiensten verdienen. Du kannst einfach nur dein Vertrauen darauf setzen, wie ich gesagt habe, dass das, was er getan hat, genug ist. Sag Amen. Und jetzt bitte ich mal, alle eure Augen zu schließen. Wer ist hier und du sagst, du willst heute dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und erleben, dass er dich frei macht von jeder Schuld. Amen. Ich sehe dich. Yes, yes, yes. Heb deine Hand, heb deine Hand. Ja, es sind viele. Heb deine Hand. Yes, 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 yes. Okay, das sind ganz viele. Ist da noch mehr? Ist da noch jemand? Ich habe heute nicht mehr viel Zeit. Ich werde jetzt nicht lang rummachen. Ist da noch jemand, wo du sagst, ich will heute mein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und erleben, dass ich dein Kind werde? Yes, yes, yes. Für die allermeisten ist es nicht das erste Mal, dass sie diese Entscheidung trifft. Das weiß ich. Okay. Dann werden wir jetzt alle laut, auch die, die ihre Hand nicht gehoben haben, alle laut beten, weil wir keinen bloßstellen wollen, sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam als Familie unterstützen. Und sagen, Jesus, ich komme zu dir und bitte dich, rette mich, zieh mich zu dir, vergib mir, wasch mich rein durch dein Blut und schenke mir ein neues Leben. Ich gehöre ganz dir. Ich vertraue dir. Ich bin dein Kind und baue das, was du mir aufgetragen hast. Und weiß, du bist bei mir. Alle Tage und überall. Amen. 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 Können wir einen großen Applaus geben? Aber dann noch eine zweite Gruppe. Ich will noch eine zweite Gruppe fragen. Und zwar, du weißt, du bist errettet. Aber du weißt, du bist nicht all in. Du schweigst immer, wenn es drauf ankommt. Du teilst deinen Glauben nicht mit deinen Freunden, Familie, Nachbarn. Du, wenn du einen Unterschied machen kannst, versuchst du dich oft zu verstecken oder hoffen, so hoffentlich werde ich nicht gesehen, hoffentlich guckt mich jetzt keiner an, wie in der Schule damals so. Wenn das du bist, dann heb auch mal deine Hand. Yes, ja, ja, ich sehe euch. Es sind viele. Es sind viele, ich weiß es. Yes. Ich bin stolz auf euch. Ich bin wirklich stolz auf euch. Das zu bekennen, das macht all den Unterschied. Das macht den ganzen Unterschied. Bei Gott gibt es nichts anderes, was einen Unterschied macht, als zu sagen, Gott, ich bin hier, das bin ich bis heute, mach von heute an was Neues in mir. Das ist es immer. Das ist immer, immer die Lösung. Okay. Von heute an beginnt eine neue Zeitrechnung. Von heute an bist du all in mit Jesus. Und wirst erleben, dass er als vierter Mann ins Feuer kommt, der dich rettet, der dir raushilft, der dich beschützt und dass du siegreich hervorgehen wirst. Sag Amen. Weil er seinem Namen Ehre gibt. Immer. Jesus, ich bete für jeden, der hier ist, Herr, und die gerade ihre Hand gehoben haben. Ich bete, dass du ihnen Kraft und Mut schenkst in ihre Herzen hinein, all in zu gehen mit dir, alles auf dich zu setzen. Herr, für dich im Mund aufzumachen, für dich einzustehen, für dich zu leben, dir alles hinzugeben, Jesus. Segne sie, erfülle sie, gib ihnen alles, was sie brauchen. Heiliger Geist, berühre sie jetzt in diesem Moment. Herr, jeder, der krank ist, sei geheilt in Jesu Namen. In diesem Moment Krankheit raus, raus, raus. Sei geheilt. Alle, die sagen, ich gehe all in mit Gott. Herr, ich bete, dass du einen Unterschied an ihren Körpern machst, Herr. Ich bete, dass du einen Unterschied an ihren Herzen machst, an ihrer Seele machst, Herr. Ich bete, dass du all ihre Gebrechen heilst, aber auch all ihre innerlichen Wunden schließt, Herr, und all die Einsamkeit, alle Traurigkeit, alle Depressionen raus in Jesu Namen. Herr, und dass du ihnen zeigst, dass du mit ihnen bist. Das ist ein Versprechen. Und das Versprechen wahr wird an ihn, dass dir alle Kraft gegeben ist und dass du mit uns bist bis ans Ende der Welt, und zwar jeden Tag. Herr, dafür danke ich dir. Dafür danke ich dir. Segne sie, Heiliger Geist. Erfülle sie, Heiliger Geist. Schenk ihnen mehr, Heiliger Geist. Berühre sie, Heiliger Geist. Schenk ihnen alles an die Seite, was sie brauchen. Teams, Herr. Schenk ihnen Finanzen. Schenk ihnen Partner, die mit ihnen wirklich in so einen Covenant-Bund reingehen, Herr. Wo sie miteinander stehen für alle Zeit, Herr. Jesus, ich bete, dass du ihnen Freundschaften schenkst. Menschen, wo sie sich öffnen können. Wo sie gemeinsam loslaufen, Herr. Ich bete, dass sie eine Familie haben, wo sie stark sind, Herr. Eine Familie im Reich Gottes, meine ich. Herr, eine Familie im Haus Gottes, hier in der Gemeinde, Jesus, wo sie stark sind, wo sie gemeinsam rennen, wo sie dir dienen, Herr, wo sie ein Ziel verfolgen. Jesus, ich bete, dass du deinen Segen auf sie legst und deine Kraft auf sie legst, Herr. Berühre sie, Jesus. Danke, Herr, für deinen Heiligen Geist. Danke für dein Feuer und deinen Frieden auf jeder Seele, Herr. Aber ich bete, dass wir heute einen Altar bauen und dass du einen Altar in jedem Leben baust. Dass, wenn sie heute hier rausgehen, verändert nach Hause gehen. Und am Montag und Dienstag und Mittwoch, wenn es ankommt, dass sie Ja sagen. Dass du ihren Mund auftust, Herr. Dass sie den Mut haben, rauszutreten. Dass sie die Angst überwinden. Diesen Versuch zu leben und wegzunehmen, Herr. Und dass sie raustreten und deinen Namen verkündigen. Und aufstehen für das, was richtig ist. In Jesu Namen. Amen.
Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass du dabei warst. Wenn dich die Predigt angesprochen hat und du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, dann lass es uns wissen. Auf der Website findest du dazu alle wichtigen Infos, wie du mit uns in Kontakt treten kannst. Wir freuen uns.